Fredi, unsere Folgen, ne, die zeigen uns ja schon immer wieder, wie viel Schlimmes in der Welt passiert. Wir sind das eigentlich schon fast gewohnt, schlimmerweise. Aber neulich, da habe ich so einen Betrugsanruf bekommen. Die wollten, dass ich so eine App runterlade, weil angeblich jemand mein PayPal-Konto gehackt hat. Das haben die mir auf jeden Fall erzählt. Und das klang alles so real und wirkte irgendwie so echt, dass ich muss es zugeben, zu meiner Schande, ich bin fast drauf reingefallen. Also ich habe schon auf App runterladen geklickt und dann habe ich irgendwie so gedacht, irgendwas ist hier komisch, ich lasse es doch mal lieber und recherchiere erstmal. Ja. Und das war halt ein Fake und Spam und ich weiß nicht, was ich mir da geholt hätte.
Ja, Nina, aber da bist du nicht alleine. Also ich bin ja schon mal drauf reingefallen und musste auch ordentlich Geld aufzahlen. Man muss so aufpassen. Hast du denn schon mal von NordVPN gehört?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber weißt ja, Technik und nicht. Aber ich habe mich damit natürlich jetzt auch auseinandergesetzt und muss sagen, das ist wirklich gut.
Ja, ist toll, ne? NordVPN ist ein Anbieter für deine digitale Sicherheit. Ein Abo, viele Tools und dabei echt easy, also selbst für dich, Nina, und auch für mich. VPN wird mit einem Antivirusprogramm kombiniert. Und so ist man zum Beispiel vor Betrug geschützt, vor Phishing und eben auch vor solchen Anrufen, was ich super geil finde, weil ich kriege so viele davon. Und das auf allen Plattformen und für mehrere Geräte. Und ich kannte eigentlich VPN immer nur am PC im Internet bisher.
Aber kannst du gerne mal für alle erklären, wie das genau funktioniert? Weil irgendwie ist das immer so abstrakt.
Ja, also mit deinem Anruf zum Beispiel, deren Anrufschutz kennzeichnet potenzielle Betrugsanrufe, bevor du sie überhaupt annimmst, sodass du sie einfach ganz einfach ignorieren kannst. Genauso auch, wenn du zum Beispiel online unterwegs bist. Also NordVPN beinhaltet einen Antivirus der nächsten Generation und der schützt dich vor möglichen Betrugsversuchen und vor gefälschten Online-Shops. Und das bevor was passiert. Also nicht, nachdem das alles auf deinen ganzen Geräten gelandet ist und eigentlich quasi schon verseucht ist.
Und ich sag's euch, wie es ist. Das brauche ich. Alles davon. Ich brauche einfach alles. Ich drücke mich immer so ein bisschen ja vor diesen Themen und denke mir so, oh nee, kein Bock, mich drum zu kümmern. Ja. Aber dieser Anruf hat mir nochmal mehr gezeigt, wie schnell das gehen kann. Und das ist auch wirklich, auch wenn ich immer denke, mir passiert sowas nicht, weil ich kenne mich mit all dem aus. Ja, nee, Pustekuchen.
Und diese Spam-Anrufe, die kommen auch gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer häufiger und die sind total penetrant. Und NordVPN ist wirklich easy einzurichten. Und falls ihr Fragen habt, gibt es auch Unterstützung. Und wenn es euch so geht wie Nina und wie mir, dann schaut doch mal bei NordVPN vorbei und sichert euch mit dem Code DARKSECRETS euer Angebot mit einem großen Rabatt plus 4 extra Monate. Also nordvpn.com/darksecrets. Ihr könnt das Ganze ganz risikofrei testen mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.
So, und dann könnt ihr auch ganz sicher unsere Folgen hören. Nichts passiert, wenn ihr im Internet unterwegs seid, auch nicht auf unserem Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Also wenn man da einmal so richtig eintaucht und sich die Nachrichten auch durchliest, da wird einem anders, weil man einfach nicht verstehen will. Also ich will es nicht verstehen, wie Männer untereinander dann über Frauen reden. Es ist so ekelhaft. Er erzählt zum Beispiel auch, das habe ich mir auch angeguckt, so in so einem Video, da geht es um die Grundzüge des Zuhältertums. Da liegt er mit einer Machete in der Hand auf dem Bett und sagt sowas wie Machete raus, rein damit ins Gesicht, dann pack sie am Hals und dann irgendwie die Machete liegt auf dem Boden, ihre Höschen sind ganz nass, dann fickst du sie. So läuft das. Schlag, Schlag, pack, wirk, halt die Klappe, Schlampe, Sex.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Wenn es nach ihm geht, gehören Frauen in die Küche. Man kann sie auch gerne schlagen, packen und wirken. Immer wieder katapultiert er sich mit solchen Aussagen in weltweite Kontroverse. Die Rede ist von Andrew Tate. Genauso diskutabel ist aber auch sein Bruder Tristan. Zwei Brüder, die für ihre chauvinistischen Ansichten und protzigen Zurschaustellung von Reichtum bekannt sind. Die über die letzten Jahre der Inbegriff von toxischer Männlichkeit geworden sind. Ihre Fans, junge Männer, die Frauen erst emotional abhängig machen und sie dann dazu drängen, freizügige Bilder von sich auf der Online-Plattform OnlyFans hochzuladen und dafür dann das Geld abzukassieren. Männer, die in Coachings anderen beibringen, wie solche Ausbeutung funktioniert. Die Tate-Brüder sind eines dieser Phänomene, bei denen man sich beim ersten Hören fragt, wie kann es sein, dass zwei Männer innerhalb weniger Jahre von eher randständigen Figuren zu globalen Internet-Ikonen geworden sind, die gleichzeitig verehrt, gehasst und juristisch verfolgt werden. Sie werden in mehreren Ländern strafrechtlich gesucht, stehen wegen Vergewaltigung und Menschenhandel vor Gericht. Andrew und Tristan Tate sind nicht einfach nur zwei umstrittene Internetfiguren. Sie sind ein Mix aus Selbstinszenierung, Provokation, Geld, Macht, Frauenfeindlichkeit und einer perfekt funktionierenden Social-Media-Maschine. Sie sprechen über Erfolg, Dominanz und Kontrolle und das in einer Sprache, die polarisiert wie kaum etwas anderes. Aber bevor man über die Vorwürfe spricht, bevor man über Festnahmen, Ermittlungen und Schlagzeilen redet, muss man einmal verstehen, wie dieses System überhaupt entstanden ist. Und genau da steigen wir heute ein. Wer sind die Tate-Brüder eigentlich? Wie sind sie groß geworden? Was hat sie geprägt? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
Und mit mir, Friederike Goldkamp. Ja, und es war überall in den Medien. Es gab unzählige Reels und TikToks zur Verhaftung der Tate-Brüder. Man ist quasi kaum an den beiden vorbeigekommen. Und ich kannte sie immer so ein bisschen aus der Ferne, beziehungsweise wusste ungefähr, wer sie sind und was sie machen, aber überhaupt nicht im Detail. Und die Verhaftung in Miami war natürlich der super Anlass, sich das mal genauer anzuschauen. Also Andrew Tate nennt sich selbst Top G. Millionen junger Männer folgen ihm, manche wirklich wie einem Guru. Das hat die Nina ja auch gerade schon im Intro gesagt. Und er hat diesen einen Satz, das möchte ich noch kurz sagen, bevor wir richtig tief einsteigen, den er immer bringt, sobald irgendwas gegen ihn läuft. Dann heißt es, dass die Matrix, ein System aus Feministinnen, Medien, Behörden, alle angeblich verschworen gegen genau einen unschuldigen Mann, also genau gegen ihn sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Verschwörung besteht mittlerweile aus 59 Anklagepunkten, 7 mutmaßlichen Opfern, 3 Ländern, die parallel ermitteln und einer Recherche, die auf tausenden privaten Nachrichten und Interviews mit über ein Dutzend Betroffener beruht, die Nina und ich gelesen haben, über Tage. Wenn das die Matrix ist, dann ist diese wirklich sehr gut und sehr erstaunlich gut dokumentiert. Aber bevor wir zu diesen Vorwürfen kommen, schauen wir uns erstmal an, wo diese Geschichte eigentlich anfängt. Heute mit Nina und ich musste mich zwingen, ihr Lieben, nichts über deren Kindheit zu lesen. Und es war wirklich sehr schwer, die Recherche dieses Mal andersrum anzugehen. Ich war die ganze Zeit ganz verwirrt, so,
mir geht das genauso,
Frieden. Wo fange ich eigentlich an? Es fühlt sich komisch an, aber es ist auch mal schön, aus unseren Routinen auszubrechen. Nina, deswegen bitte erzähl mir unbedingt über ihre Kindheit. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, auch jetzt nur so aus Erfahrung, dass da ziemlich viel Scheiße passiert ist.
Da ist so viel. Also nur mal vorweg, ich habe angefangen zu recherchieren und habe erstmal Fredis Teil gemacht und habe dann alles runtergeschrieben und so, das kann ich Fredi sagen, das kann ich Fredi sagen, so ungefähr. Und habe gedacht, sag mal jetzt, also gut, wir fangen an. In der Kindheit ist es ultra spannend. Die zwei sind nämlich nicht, ja, gestartet irgendwie und waren auf einmal da auf der Bildschirmfläche, kann man ja sagen, weil bei Social Media wurden sie halt einfach groß und auch nicht mit irgendwie Luxusautos und diesem Image, was sie jetzt haben, sondern deren Biografie, die ist eigentlich eher geprägt von Umzügen, von Ehrgeiz, von Konkurrenzdenken und einer sehr frühen Inszenierung von Stärke. Aber ich fange von vorne an. Ihr Vater, Emery Tate, sehr wichtige Schlüsselfigur in der ganzen Geschichte, auf den werden wir jetzt gleich auch noch ganz oft zu sprechen kommen, war ein sehr gefeierter Schachmeister. Starb Phelps-Webel und Sprachwissenschaftler bei der US-Luftwaffe. Das war sein Hauptjob. Bis er den später irgendwann verliert, komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Er lernte die Mutter, eine Britin namens Eileen Ashley, während eines kurzen Auslandseinsatzes in Großbritannien kennen. Das Paar heiratete und zog in die USA. 1986 wurde Andrew dann in einem Militärkrankenhaus in Washington D.C. geboren. 1,5 Jahre später kam Tristan zur Welt, gefolgt von der Schwester Janine, also 3 Kinder, die beiden Jungs und dann eine jüngere Schwester. Andrew hat den Einfluss seines Vaters in unzähligen Beiträgen, Podcasts und Videos beschrieben. Also der erzählt ja auch immer alles, das ist ganz spannend, ne? So danach kann man das auch so ein bisschen nachverfolgen. Und sagt, mein Vater war in jeder Hinsicht ein Held. Oder mein Held vielmehr, sagte er. Ich hatte Angst vor meinem Vater, als wäre er Gott persönlich. Und das fasst schon so ein bisschen deren Verhältnis zusammen, was wir jetzt gleich auf jeden Fall noch weiter beobachten können. Und genau deswegen möchte ich jetzt hier einmal wie so einen kleinen Exkurs machen, einmal auf den Vater eingehen, weil der hat die beiden Jungs extremst geprägt. Emery war nämlich sehr brillant, er war charismatisch und unberechenbar, sagt man über ihn. 1992 wurde er aus der Luftwaffe entlassen, nachdem bei ihm Erkrankungen diagnostiziert worden waren, die den Militärdienst beeinträchtigen. Darunter zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Zurück im Zivilleben war er dann überzeugt, von der CIA überwacht zu werden. Dass der Familienwagen von denen verfolgt wurde und dass er von Angreifern aus Osteuropa bedroht wurde. Die Welt, in der er lebte, war eine beängstigende Welt, hatte Andrew mal gesagt. Er erinnerte sich daran, wie Emery zu ihm sagte, du bist ein Tate, sie werden dich holen, so wie sie mich geholt haben. Und da schließt sich schon so ein bisschen der Kreis zu dem, was Freddy eben schon gesagt hat, dass die immer wieder denken, das ist so eine Matrix, die sich gegen die verschworen hat. Weil ich glaube, das kommt genau daher, um hier schon mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Die Familie ist dann nach Indiana gezogen, in der Nähe von Emerys Mutter, also der Großmutter von Andrew und Tristan und der Tochter. Die Brüder haben dann auch wirklich Stunden damit verbracht, im Haus der Großmutter zu spielen. Sie sind auf Bäume geklettert, haben Hütten gebaut, sind durch Maisfelder gerannt. Doch das Familienleben war nicht so idyllisch, wie es jetzt vielleicht klingt. Emery hat nämlich sehr, sehr viel getrunken und neigte zu sehr furchtbaren Wutanfällen. Tristan hatte mal erzählt, dass sein Vater ihn mit einem Gürtel schlug, wenn er sich daneben benahm, manchmal so lange, bis seine Haut blutrot war. Andrew sagte, wie er nachts voller Angst wach lag und sagt dazu, ich muss das wachste Kind der Welt gewesen sein. Ich hatte solche Angst vor den Schlägen. Seiner Ansicht nach war diese Gewalt ein wesentlicher Bestandteil des Erwachsenwerdens. Also es gehörte für ihn dazu.
Das ist furchtbar. Furchtbar.
In dieser Zeit, als die Familie in Indiana wohnte, hat sich Emery mit sehr schlecht bezahlten Jobs durchgeschlagen. Er hat mal bei McDonald's gearbeitet, mal in einer Autowaschanlage, in einem Park. Doch er hat immer diesen scharfen Verstand gehabt. Ne? Wir erinnern uns ja daran, er ist Schachweltmeister gewesen und hat oft Nächte damit verbracht, zu trinken und Varianten im Schach zu üben. Also damit hat er nie aufgehört. Und hat dann ja begonnen, immer wieder das Haus zu verlassen, um an Turnieren im ganzen Land teilzunehmen. Ist dann mit dem Bus da hingegangen oder hingefahren und hat sich in diesen Schachturnieren so ein bisschen Geld dazu verdient. Wurde auch innerhalb der Szene krass gefeiert, aber ihm fehlte halt die Disziplin und wahrscheinlich auch hing das auch mit seiner Suchterkrankung, dass er halt getrunken hat, zusammen, dass er einfach nicht Großmeister wurde, also in die Liga sozusagen kam, wo man dann wirklich viel Geld verdienen kann.
Mhm.
Andrew sagte einmal darüber, so intelligent mein Vater auch war, mit Schach verdient man kein Geld. Er liebte außerdem Glücksspiel, Frauen und Alkohol. Und wenn man all das zusammenrechnet, waren wir sehr, sehr arm. Als Emery dann nach 8 Wochen Abwesenheit zur Familie zurückkehrte, konfrontierte Eileen ihn mit seiner Untreue, also das war bekannt, dass er auch immer wieder Frauen hatte, und dann ging er einfach wieder und hat dann zu seinem Sohn Andrew gesagt, wenn du älter bist, wirst du es verstehen, deine Mutter wird nicht die Klappe halten. Und während die Ehe dann zerbrochen ist, rechtfertigte Andrew das Verhalten seines Vaters immer wieder. Du bist ein besseres Vorbild für deinen Sohn, wenn du ihn kaum siehst und dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen lebst, erzählt er später darüber. Ein Vater ist ein Superheld, kein Vollzeitbetreuer. Werde nicht zur Zicke, wie die Frau es will. Auch das werden wir später ja beobachten, deren Verhältnis zu Frauen und deren Ansichtsweise. Auch da, finde ich, hört man schon raus, dass es auch geprägt ist durch deren Vater.
Ja, komplett. Ach du Scheiße, das ist ja, der hat den das ja komplett in die Wiege gelegt, der Vater. Das muss ja ein absoluter Albtraum gewesen sein für die Kinder und aber auch für die Mutter.
Absolut. 1997, da war Andrew dann 11 Jahre alt, ist die Mutter mit den Kindern in ihre Heimatstadt Lutton, in eine sehr verarmte und überbevölkerte Gemeinde nördlich von London gezogen. Sie sind dann erstmal in ein Heim für obdachlose Frauen und Kinder untergekommen. Schrecklicher Ort zum Leben, werden sie später darüber sagen. Und Eileen fand eine Stelle als Tellerwäscherin in einer Schulkantine. Und Tristan erinnert sich dann, dass ihre Hände ständig bluteten und rissig waren. Also nicht wirklich so leicht, auch für die Mutter, die musste ja die Kinder durchbringen. Und dann sind sie in die Marsh Farm Siedlung. Das ist eine Siedlung, die sehr von Kriminalität und gewalttätigen Unruhen geplagte so Sozialbauten hat, die dann gewohnt. Und die Tates haben in der Zeit eine Schule mit sehr schlechten Verhältnissen besucht. Da wurden sie dann wegen ihres amerikanischen Akzents und ihrer abgetragenen Kleidung gemobbt. Der Vater, Emery, hat immer wieder Geld geschickt ab und zu. Die Brüder sind dann zu einer Telefonzelle gegangen, um den Vater anzurufen. Und Andrew beschreibt später, mein Vater hat mich quasi über das Telefon großgezogen. Ich hatte immer noch Angst vor ihm, obwohl er 3000 Meilen entfernt war. Und über all die Jahre, vor allem als Andrew und Tristan, die beiden dann Teenager wurden, hat sie immer ein Gefühl der Unruhe geplagt. Sie hatten immer das Gefühl, sagen sie, dass etwas mit der Welt nicht stimmte. Und jetzt kommt's, es schließt sich der Kreis zu Freddy. Andrew sagt zum Beispiel, er sah sich selbst immer wie Neo aus der Matrix, der rastlos auf der Suche war, ohne zu wissen, wonach. Mhm. Und wenn die Brüder zusammen zur Schule gehen, dann sahen sie manchmal einen Ferrari vorbeifahren und Andrew geriet dann in Rage und sagte immer, der hat die Matrix geknackt oder gehackt. Wie kommt der an so viel Geld für ein Auto? Ich will wissen, was der gemacht hat. Also das war schon sehr, sehr früh, sehr intrinsisch in ihm drin, dass er sehr viel Geld verdienen wollte. Mit 17 Jahren hatte Andrew dann die Schule abgebrochen und arbeitete auf einem Fischmarkt. Er stand im Morgengrauen auf, um Kisten mit Eis zu schleppen und wirklich so sehr kräftige Arbeit zu leisten. Er beschrieb, wie ihm in der ganzen Zeit eine lähmende, anhaltende Langeweile plagte, die nur durch Gefahr gemildert wurde. Und auf der Suche nach einem Ausweg hat er sich in einem Kickbox-Studio angemeldet, das ihn dann sehr, sehr schnell sehr nach oben hob, weil er da ganz früh an Wettkämpfen dann schon teilnehmen konnte. Und sein Bruder Tristan hat auch angefangen, da zu trainieren. Und wenn jemand unter euch die Tate-Brüder schon länger verfolgt, weiß er wahrscheinlich, dass die zwei auch sehr bekannt sind, vor allem Andrew für Kickboxen. Ist aber kaum lukrativer als professionelle Schach zum Beispiel, um hier einmal den Vergleich zum Vater zu ziehen. Die Brüder haben sich am Anfang vor allem, während sie schon die ersten Erfolge erzielten, von zum Beispiel Sardinen aus der Dose und Hühnchen, was irgendwie sie bei KFC gefunden haben, was zurückgelassen wurde, davon haben die sich ernährt. Doch im Ring hat Andrew relativ schnell das Showtalent seines Vaters gezeigt. Er nannte sich King Cobra, ließ sich eine Cobra auf die Brust tätowieren und erzählte immer wieder, er trinke Schlangenblut. In einem Interview nach einem Kampf war er hochrot im Gesicht und sehr, sehr wütend und hat dann so an seinem, könnt ihr euch auch angucken, ist sehr ikonisch dieser Moment, hat an einem Mundschutz herumgefummelt und er hat nur so gezischt, so zwischen den Zähnen durch, das ist kein Sport für mich, ich bin hier, um zu töten. Das ist alles, Schmerz, das ist alles, was ich kenne.
Das ist krass, finde ich auch.
Aber es macht Sinn, so wie er ist ja sehr schmerzhaft auch groß geworden und auch diese krasse Abhängigkeit zu seinem Vater, also diese Liebe, die er ja auch nur mit Schmerz verbindet, ne, dass Liebe ist und diese Abhängigkeit, auch diese finanzielle Abhängigkeit. Er hat ja ein ähnliches, um das jetzt ein bisschen so vorwegzunehmen, aber das ist ja so ein Gedanke, den ich gerade habe, ein ähnliches Verhältnis zu seinem Vater, wie später die Frauen zu ihm haben werden. Ne, so Angst, Abhängigkeit, aber diese Liebe irgendwo auch, diese Person nicht aufgeben zu können und zu wollen, aber halt natürlich auch diese Gewalterfahrung. Ich meine, das wird er ja später quasi fast eins zu eins irgendwie auch weitergeben, ne?
Ja, absolut. Es zieht sich komplett durch sein Leben. Und was ich auch spannend fand, und das ist auch wieder so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, der wollte natürlich auch durch all das immer Aufmerksamkeit von seinem Vater irgendwie erfahren. Und die hat er dann auch bekommen, traurigerweise aber erst als Andrews Kampfkarriere Fahrt aufnahm. Dann hat sich Emery wieder gemeldet. 2011 hat zum Beispiel Andrew seine erste Weltmeisterschaft gewonnen und Emery hat dann online geschrieben, die Zerstörung selbst liegt in seinen Fingerspitzen und hat dann irgendwie aber auch parallel seinem Sohn immer wieder so, ja, Gedankengänge, die er hatte, irgendwie versucht mitzuteilen. Er hat dann nämlich immer wieder gesagt, er warnt ihn vor Feinden, dieser Alpha-Männchen, vor der Matrix und dem Wahnsinn der herrschenden Elite. Also der hat ihm immer wieder so, ja, wie so Verschwörungstheorien in den Kopf gepflanzt. Hat dann auch die Idee der Geschlechtergleichheit verspottet und argumentiert, dass erwachsene Männer Sex mit Mädchen in der Pubertät haben dürften.
Oh.
So, jetzt wissen wir, woher es kommt.
Das hat der Vater gesagt. Der hat eine Tochter.
Ja. Schwierig, ne?
Das ist einfach nur schlecht.
Ja, ich glaube, der war, also ich meine, getrieben von wahrscheinlich Alkohol, irgendwie einem Stück weit Größenwahn und dieser schon diagnostizierten narzisstischen Persönlichkeitsstörung, irgendwie hat den da spät in der Nacht vor allem, also da komme ich jetzt noch drauf zu sprechen, diese Nachrichten, die der geschrieben hat oder diese Tweets oder so, die hat er halt immer spät in der Nacht verfasst, nämlich meistens nach Schachturnieren oder so, ne? Und dann hat er immer ja sehr verschwommene Fotos von Hotels und dunklen Straßen auch gepostet. Und darüber dann irgendwie, wie er um 3 Uhr morgens Wodka trinkt und sich in einem Zustand zwischen Langeweile und Niedergeschlagenheit befindet. Und manchmal klang, also das kann man wirklich auch noch lesen, manchmal klingt es dann, was er schreibt, eher wie so ein Abschiedsgruß. Zum Beispiel, ich könnte mich klonen, würde ich aber nicht. Oder die besseren Versionen von mir wandeln bereits auf diesem Planeten. Dann aber auch wieder Gewaltfantasien oder so. Was wie, wenn ich eine Frau, in Klammern in Leidenschaft, schlug, hinterließ ich nie eine Spur. Super Kontrolle über den Menschen. Sie lieben mich trotzdem.
Das hat der Vater gesagt?
Das hat er zum Beispiel 2011 auf Facebook gepostet.
Was ich mich gerade frage, aber ich glaube, dazu habe ich nichts gefunden. Ich meine, hast du was dazu gefunden? Ich glaube auch nicht. Mit der Tochter. Also ich kann ja nur hoffen, dass er sich nie irgendwie an ihr vergangen hat oder dass sie irgendwie, ich meine, davon weiß man, glaube ich, nichts. Warum sollte er vor ihr Halt machen, frage ich mich gerade so ein
bisschen.
Ja,
total. Das ist ein interessanter Gedanke, Friede. Ich hatte den auch kurz während der Recherche, aber ich habe nichts gefunden.
Nee, ne?
Aber dann muss ich fairerweise auch dazu sagen, es ist noch so viel, was ich habe, dass ich irgendwann den Fokus so ein bisschen nur noch darauf gelegt habe, weil dass also deren Biografie ist krass. Also es wird noch doller. Wir sind ja gerade gefühlt erst am Anfang, vor allem durch diese prägende Figur des Vaters, der dann aber stirbt. Also der stirbt dann irgendwann 2015 ungefähr an einem Herzinfarkt. Und Andrew hat danach einen Nachruf veröffentlicht, der da heißt, er hat ein Monster erschaffen, wie es sich für einen Vater gehört. Das sagt er über sich selber. Tristan bleibt in der ganzen Zeit eher so ein bisschen im Schatten. Ne, wird aber später, kann ich schon sagen, zum festen Teil des Systems. Als Bruder, Geschäftspartner und Verstärker der gemeinsamen Außendarstellung. Er hat am Anfang sich auch sportlich orientiert, hat dann aber so ein bisschen davon losgelassen, ist eher in Richtung Social Media gegangen, hat dann bei so einer Reality-Serie zum Beispiel mitgemacht, 2011 bei so einer britischen. Aber ansonsten ist er in der Zeit eher so eine Randfigur und Andrew mausert sich so langsam, aber sicher nach oben. Auf dem Höhepunkt seiner Boxkarriere, also Andrew, hat er dann Wettkämpfe in ganz Europa gehabt und war oft in der Slowakei. Und bei einem dieser Besuche lernte er eine Dame namens Bibiana kennen. Eine Schülerin mit haselnussbraunen Augen und blonden Haaren, die als Kellnerin arbeitete zu der Zeit. Und Tate erzählte, dass sie sich 2012 kennengelernt haben, in dem Jahr, in dem er 26 und sie 15 wurde. Er hatte sich angewöhnt, auf seinen Reisen immer Freundinnen zu finden, so wie Bibiana zum Beispiel. Sie wurde dann eine von diesen Freundinnen und er sagt später, ich hatte eine Freundin in der Slowakei, ich hatte eine Freundin in Frankreich, ich hatte eine Freundin in England, aber sie wussten alle nicht voneinander. Bibiana war hin und weg von Tate. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, wird sie ihm dann später schreiben per SMS. Ich will Kinder und heiraten. 2014, als sie 17 wurde, hat Tate sie dann nach England eingeladen und sie verließ ihre Familie und ging. Zu diesem Zeitpunkt war Andrew bereits dreifacher Kickbox-Weltmeister. Doch selbst an der Spitze des Sports verdiente er im Schnitt nur etwa $50.000 pro Titelkampf. Nach Abzug der Kosten für Manager und Trainer blieb halt davon auch nicht mehr so viel übrig. Anfang 2014 machte er sich deswegen daran, eine Liste all seiner Besitztümer zu erstellen. Es war eine sehr ernüchternde Angelegenheit, sagt er dann dazu. Er und sein Bruder teilten sich eine sehr heruntergekommene Wohnung mit kaum Möbeln. Sein Auto war noch nicht abbezahlt. Doch dann hatte er einen Geistesblitz. Und ich erzähle das deswegen, weil sozusagen darin der Grundstein liegt, auf dem sie später aufbauen. Er sagt, ich hatte ungefähr 5 Freundinnen, alle unglaublich attraktiv. Und Frauen sind ein Kapital. Frauen sind der einzige Grund, warum Imperien gegründet und Kriege geführt wurden. Ich musste einen Weg finden, dieses Kapital zu Geld zu machen. Zu dieser Zeit kannte Andrew einige Zuhälter und hat sich überlegt, diesen Weg einzuschlagen. Er wollte aber nicht, dass andere Männer an das herangingen, was er als sein Eigentum betrachtete, also die Frauen. Die Eröffnung eines Stripclubs war zu teuer und dann stieß er auf eine Anzeige für eine Webcam-Pornoseite. Er hat dann all seine Freundinnen nach Lutton in England eingeladen und sie in einem Restaurant getroffen. Und erst da haben all diese Frauen von der jeweils anderen erfahren, musst du dir auch mal vorstellen, kommen die da alle rein und wissen nicht, dass da irgendwie noch 4 andere Frauen hinkommen. Und hat zu den Frauen gesagt, hört mal zu, junge Damen, ich gründe ein Webcam-Business. Das wird euer Leben verändern. Und dann sind eigentlich alle Frauen gegangen, nur Bibiana blieb. Deswegen habe ich die eben auch extra so erwähnt, weil sie eine Schlüsselrolle auch hier spielt. Er hat dann für sie ein Profil auf der Seite MyFreeCams erstellt, wo Nutzer kostenlos Models beobachten und sie anschließend für bestimmte sexuelle Handlungen oder private Shows bezahlen können. Das Filmen von sexuellen Darstellungen von Personen unter 18 ist in den USA und Großbritannien illegal. Vor der Kamera hat sich Bibiana als russische Frau in ihren 20ern ausgegeben und hat den Nutzernamen Kiss of Cobra. Wir erinnern uns, das Cobra-Tattoo von Andrew Tate. Tate überredete sie, sich auch eine Cobra auf eine Körperseite und die Aufschrift Tate Property über ihrem Schritt tätowieren zu lassen. Also die arme Frau war quasi auch gebrandmarkt durch ihn. Und das muss man sich so überlegen, damals haben Webcam-Pornoseiten oder diese ganze Industrie, die waren damals in den Anfängen. Ne? Das war noch nicht so groß. Ich meine, jetzt mit Onlyfans und so ist es gefühlt für uns, sage ich jetzt mal, normal, ne? So schlimm es ist. Man ist das irgendwie gewohnt, dass das gibt, aber das gab es damals nicht. Und Tate hat sich natürlich in der Zeit als Pionier gesehen. Er sagt später darüber, wir haben 15, 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet. Ich bin aufgewacht, um aufs Klo zu gehen und als ich fertig war, war ich schon wieder so wach, dass ich sagen konnte, okay, 2 Stunden Schlaf, das reicht. Und er merkte, dass natürlich höhere Trinkgelder von den Kunden kamen, wenn er noch verführerische Nachrichten dazu schrieb, während Bibiana so tat, als würde sie mit ihren Fingern auf der Tastatur tippen. Also, dass die Männer dachten, die Nachrichten kämen von den Frauen, aber in Wirklichkeit hatte es Andrew alles geschrieben. und hat so diese Männer dazu gebracht, ihre Häuser, Ersparnisse, Kredite, einfach alles zu verkaufen.
Wahnsinn.
Er hat hinter die Fassade der Schönheit einen genialen Apparat aufgebaut, sagte er, und wir haben die Branche gerockt. Also er hat die Männer ausgenommen, eigentlich. So. Tate war natürlich sehr verantwortlich für vor allem Bibianas Auftritte und die wurde relativ schnell dadurch dann auch zum Publikumsliebling. Ich glaube, ich habe mich verliebt, schrieb zum Beispiel ein Nutzer über sie. Gegen Bezahlung hatte Tate dann auch Sex mit ihr vor der Kamera. Es gibt ein Video, ich habe es nicht gesehen, aber es wird in so vielen Artikeln sehr, sehr eindeutig beschrieben. Er hält sein Gesicht verdeckt, während er Bibiana von hinten penetriert. Aber dieses markante Cobra-Tattoo, was er auf seiner Brust hat und auf seinem Arm, ist deutlich zu sehen. Also man erkennt ihn dadurch.
Mhm.
Und es gibt so eine Bewertungsseite natürlich dann auch, natürlich in Anführungsstrichen, für diese Frauen. Und auf Bibianas Bewertungsseite wird dann später eine Bewertung stehen, wie zum Beispiel, sie hat Analsex vor Hunderten von Zuschauern, die ihr immer wieder Trinkgeld geben, damit sie ihre Grenzen irgendwie steigert. Also sowas schreibt man über diese Frau. Tate sagt dann später auch dazu, also der hat wirklich für sein Geschäftsmodell oft auch über diese Anfänge gesprochen, was natürlich jetzt hier in dem Moment interessant für uns ist, weil wir das einmal alles so rekonstruieren können. Er hat erzählt, wie er im ersten Monat vor der Kamera über 100.000 Dollar mit Bibiana verdient hat und die Brüder kauften sich davon einen Aston Martin. So, man muss überlegen, auch hier, ich sag das jetzt einmal, die Hauptarbeit sozusagen haben die Frauen geleistet. Die waren die, die vor der Kamera waren und die haben halt im Hintergrund wie Zuhälter die Hand aufgehalten.
Ja.
Im April desselben Jahres, wo sie dann wirklich das erste Mal so richtig Kohle machten mit diesem Webcam-Business, hat Andrew auch zum vierten Mal die Kickbox-Weltmeisterschaft gewonnen. Doch dann hat er sich relativ schnell vom Sport zurückgezogen, um das Webcam-Geschäft weiter aufbauen zu können, weil er halt gemerkt hat, da ist viel mehr Geld zu holen. Und als er sich in seiner neuen Karriere wohlfühlte, gab er sich das Motto, es gibt nur zwei Arten von Menschen, Zuhälter und Prostituierte. Er hat damit einen sehr bekannten und berüchtigten Chicagoer Zuhälter, Ken Ivey heißt der, zitiert. Ken Ivey hat ein Buch geschrieben, das heißt Pimpology und noch ein weiteres Buch mit dem Titel The Art of Human Chess. Finde ich auch spannend, wie das zusammengehört.
Mhm.
Und Tate hat sich sehr krass an diesen beiden Werken orientiert. Werdet ihr gleich merken, wie er das nach außen getragen hat. Webcam-Arbeit, ganz wichtig, ich habe mich das nämlich die ganze Zeit auch gefragt im Hinterkopf, ist anders als Prostitution im Allgemeinen legal, aber die Anwerbung von Sexarbeiterinnen durch Gewalt, Betrug oder Zwang, einschließlich psychischer Manipulation, die ist fast überall auf der Welt illegal. Tate hat es nicht gekümmert. Als er auf der Suche nach neuen Rekrutinnen loslegte, hat er eine Nachbildung der Handschuhe, die im Mordprozess gegen O.J. Simpson eine Rolle gespielt hatten, gekauft oder anfertigen lassen und hat sich das Wort Zuhälter auf die Handflächen sticken lassen. Also weißt du, diese Dinger, also das ist schon so eine Message.
Und noch mit dem O.J.-Handschuh, das ist doch alles so.
Ja. Er hat dann Ende 2014, in dem Zeitrahmen bewegen wir uns hier gerade noch, hat er zum Beispiel über Facebook, also das war vor allem so Social-Media-Plattformen waren dann so quasi sein Recruiting-Programm. Da hat er eine 20-jährige Britin angeschrieben, hat ihr ein Werbevideo geschickt, wo Bibiana auf einem Bett liegt und auf eine Tastatur tippt und hat dazu gesagt, einfach nur tippen ist für manche Männer das Tollste und da verdienst du schnell Geld, so ungefähr. Und die junge Frau, die Britin, deswegen erwähne ich es kurz, weil das ist Sinnbild oder beziehungsweise bezeichnend für all das, was er gemacht hat, die kam aus sehr schwierigen Verhältnissen. Und es war grundsätzlich die Frauen, die er sich rausgepickt hat. Also es wiederholt sich in der gesamten Geschichte der Tate-Brüder. Die werden angeworben, die kommen aus sehr schwierigen familiären Situationen, einfachen Verhältnissen. Sie versprechen denen dann, dass die reich werden, dass sie die Welt bereisen können und dass sie ihren Familien helfen können. Und ja, diese Hoffnung nach schnellem, gut verdienten Geld treibt halt dann die jungen Frauen oftmals in die Arme der Tate-Brüder.
Wahnsinn, ne? Und dann einfach nur mit so, ja, und das Einzige, was du machen musst, ist eigentlich nur leicht bekleidet vor der Kamera sitzen und auf einer Tastatur rumhauen. Mehr ist das ja nicht.
Ja, ja. Mhm, genau. Die verkaufen das so schön, sag ich mal, ne? Also auch das finde ich schon nicht schön, aber das, was dann später kommt, ist ja noch viel, viel schlimmer. Es gab dann immer wieder auch zu dem Zeitpunkt beziehungsweise später Vorwürfe, dass er all diesen Frauen auch Gewalt angetan haben soll. Und er sagt aber, dass das nicht stimme, dass er keine der Frauen gewürgt habe, zum Beispiel, dass der Sex immer einvernehmlich gewesen sei. Sagt aber auch, dass das Würgen von Frauen beim Sex als Mittel der Machtdemonstration schon wichtig sei. Würg sie, bis sie kaum noch atmen kann. Sag ihr, sie gehört dir für immer. Das erzählt er später in einem Podcast. Du musst nur stark genug sein, um sie zu manipulieren. Die Tates waren dann 2015 von Großbritannien nach Rumänien gezogen, nachdem 3 britische Frauen Andrew der Vergewaltigung und Strangulation beschuldigt hatten. Also da gab es schon einen Grund, die sind dann mehr oder weniger geflohen. Rumänien, warum Rumänien, erzähle ich euch gleich. Die Brüder konnten nämlich da mehr oder weniger ungestraft agieren. Gerichtsakten belegen später, dass die örtliche Polizei mindestens 2 Anzeigen ignoriert hat, die darauf hindeuteten, dass die Tates rumänische Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Andrew sprach in internen Chats offen über Bestechung von Polizeibeamten, dass sein Haus mit Waffen und Macheten vollgestopft sei und dass er Geld mit Hilfe von Krypto von den Behörden versteckt hatte und prahlte in den sozialen Medien mit seinen Kontakten. Jeder will mit dem Zuhälter befreundet sein, hat er in einem Tweet gepostet, der inzwischen aber auch wieder gelöscht ist. Glaubt ihr mir nicht? Und jetzt kommt's. Epstein hatte Zugang zu Muschi. Schaut euch seine verdammte Freundesliste an.
Also, dass der Jeffrey Epstein bewundert hat, das wundert mich jetzt nun wirklich nicht.
Null, ne? Ich war auch, als ich das gelesen habe, war ich so, ah ja, so, weißt du, schon so ein Side-Fact nur noch, obwohl das eigentlich schon ein krasses Zitat ist.
Das ist total krass.
Mhm. Für Tate oder beide Tate-Brüder schien Rumänien ein Paradies für Gangster zu sein. Immer wieder hat vor allem Andrew behauptet, seine Kontakte zur Mafia und Polizei genutzt zu haben, um Leute zu jagen, die ihm in die Quere gekommen waren. Unterschätzt bitte nicht, wie gut ich in Rumänien vernetzt bin, hat er dann auch getwittert. Abgeordnete, Polizeichefs, Straßenschläger, alles lässt sich regeln. Und genau das erwähne ich jetzt vor allem, weil das natürlich ein Nährboden, ein perfektes Fundament ist für ein Imperium, was er von da einfach weiter hochzieht. Denn da haben sie angefangen, Online-Pornografie weiter hochzubringen. Die Tates hatten Bibiana und andere Frauen aus Großbritannien geholt und sie in Immobilien in und um Bukarest arbeiten lassen. Genauer gesagt nördlich von Bukarest. Dort liegt eine gepflegte Siedlung namens American Village. Das sind so wirklich sehr idyllische, fast unscheinbare, rotgiebelige Häuser. Ein sehr ungewöhnlicher Ort, weil man da eigentlich denkt, das ist einfach so ein Vorort, da wohnen irgendwie Familien. Aber nein, das ist das Zentrum eines internationalen Verbrecherrings. Das weiß man mittlerweile auch, dass da halt einiges abging. An dieses Anwesen von den Tates grenzt direkt ein sehr weitläufiges von bewaffneten Wachen, ja, also dieses Areal ist komplett bewaffnet. Du von Weitem eigentlich erkennst du schon, dass da irgendwas passiert. Die haben dann einen ehemaligen Angehörigen des rumänischen Sicherheitsdienstes engagiert. Der hat Dutzende von Wachleute zu ihrem Schutz rekrutiert. Andrew gab an, er habe sich auch mit einem Anwalt vor Ort über die möglichen Folgen einer Anzeige wegen Körperverletzung an einer Frau beraten und sei darüber informiert worden, dass sie ohne physische Beweise keine Chance auf eine Anklage hätte. Also der hat vorher schon sein Alibi sozusagen beziehungsweise einmal abgesteckt, wie weit er gehen kann, wo er geschützt ist und wo nicht. Und das, wird er dann später sagen, ist wahrscheinlich zu 40% der Grund, warum ich nach Rumänien gezogen bin. Denn in Osteuropa wird so ein Mist nicht toleriert quasi. Also ich bin kein verdammter Vergewaltiger, aber ich genieße es, tun und lassen zu können, was ich will. Schwierig.
Wahnsinn.
Mhm. Er sagt auch immer wieder, und ich finde das auch spannend zu beobachten, wenn wir gleich auf Fredis Teil, oder gleich, dauert noch ein bisschen, aber wenn wir dann auf Fredis Teil kommen, wie er sich immer wieder als Saubermann inszeniert oder beziehungsweise so tut, als hätte er nie was getan und als würde ihm so Unrecht getan werden. Das sagt er immer, immer wieder. Ich habe in meinem ganzen Leben nie etwas Falsches getan, sagt er zum Beispiel da auch. Er beharrte immer wieder darauf, dass er keine der von ihm angeworbenen Frauen irgendwie ein Verbrechen angetan hat oder irgendwas Schlimmes angetan hat. Sie sind immer noch meine Freundinnen, sagt er dann.
Ja, genau.
Mhm.
Das sagt so viel über diesen Mann aus, dass er das einfach nicht schnallt. Ich glaube wirklich, dass er das so sieht. Ne? Also ich glaube, dass er sich denkt, warum? Das ist doch ein ganz normaler Umgang. Ich meine, anders hat er es wahrscheinlich auch nicht gelernt. Ich will gar nicht wissen, was der Vater auch seiner Mutter angetan hat, was er da auch vielleicht gesehen hat in seiner Kindheit und so. Und dass die Frauen dann nicht direkt gehen und bei ihm bleiben, das interpretiert er dann als, ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, dass ich sie fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt habe und vielleicht auch gegen ihren Willen mit ihr Sex hatte. Sie hat ja gar nicht aktiv richtig Nein gesagt. Ne?
Ja.
Also das ist echt, ja, der Typ ist einfach verkorkst.
Es ist komplett, also man kann es fast nicht glauben, ne, dass also sowas überhaupt funktioniert und wie die sich immer wieder ums Gesetz irgendwie schleichen und da wieder rauskommen, bis vor kurzem, da kommen wir aber gleich drauf. Die haben auf jeden Fall in der ganzen Zeit dieses Webcam-Geschäft dann peu à peu hochgezogen und das war am Ende schon fast wie so ein Industriebetrieb. Also es wurde riesig groß und haben eine Rekrutierungsmethode gewählt, die schon fast dieser Loverboy-Methode irgendwie ähnelt. Menschenhandel am Ende. Ist es kann man ganz einfach sagen, Menschenhandel. Sie haben Dating-Apps durchforstet, soziale Medien nach jungen Frauen durchsucht, haben denen hunderte Nachrichten, die immer wieder gleich waren, geschickt und häufig ihren Standort geändert, um mehr Frauen zu erreichen. Frauen, die dann geantwortet haben, wurden umworben. Tate hat die zum Beispiel bombardiert mit Fragen. Wohin willst du reisen? Warst du schon mal Fallschirmspringen? Hast du schon mal einen Sonnenuntergang in Dubai gesehen? Und diejenigen, die sich dann als empfänglich erwiesen haben, die wurden für die Prostitution vorbereitet. Er sagt später auch, ich habe jeden Tag 20 Instagram-Nachrichten verschickt. Ich war jeden Tag auf einem Date. Ich hatte Sex mit 4-5 Frauen pro Woche. Ich habe mein Geschäft mit meinem Penis aufgebaut.
Da ist auch richtig stolz drauf.
Dabei ist es halt einfach eine Straftat am Ende. Er hat wirklich in der ganzen Zeit einfach, die konnten dann tun und lassen, was sie wollten. Er ist dann im Sommer 2016, und deswegen erwähne ich es kurz, weil so ein kleiner Break in diesem Weg, der eigentlich ja float für die beiden, gab so einen kleinen Bruch. Nämlich im Sommer 2016 ist er nach Großbritannien zurückgekehrt, um bei Big Brother teilzunehmen. Und Leute, die seine früheren Sexshows gesehen haben, vor allem mit Bibiana, erinnerten sich an ihn. Und einige Aufnahmen wurden dann im Internet veröffentlicht, unter anderem zum Beispiel ein Video, wo Tate auf einem Bett liegt und Bibiana befiehlt, der Kamera ihr Tattoo zu zeigen. Und dann sagt er, warum steht da Tate? Und dann sagt sie, weil ich seine Hure bin. Und dann fragt er, warum hast du einen blauen Fleck am Hintern? Und sie sagt, weil mein Vater mich schlägt. Und dann nimmt Tate einen Gürtel und beginnt, Bibiana zu peitschen, während sie schluchzend in Fötusstellung daliegt. Und er sagt immer wieder, Schlampe, sieh in die Kamera. Hat sie dann am Kopf an den Haaren zurückgerissen. Das passiert, wenn man verdammt nochmal nicht zuhört. Ich habe Gänsehaut, während ich das gerade erzähle. Das war natürlich zum Glück ein Aufschrei. Also The Sun, die Boulevardzeitung in England, hat damals darüber berichtet. Und Tate musste dann das Big Brother House auch verlassen. Er hat dann online protestiert. Wir hatten doch nur Spaß. Die Leute von der Sun sind Idioten, sagt er dazu. Und sie, also Bibiana, teilt dann ein Foto, auf dem sie einen Gürtel mit der Aufschrift »Ich liebe es, wenn Andrew mich versohlt« in der Hand hält. Also hundertprozentig musste sie.
Ja, natürlich musste sie das machen. Ich habe das Video gesehen, es ist erschreckend. Es ist wirklich beängstigend, was er für einen Ton anschlägt, wie brutal das ist, wie sie da kauert und bitterlich weint. Und das ist,
vor allem, weil man mittlerweile weiß, dass das Video 2012 entstanden sein muss. Und in dem Jahr wurde Bibiana 15 Jahre alt.
15?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja. Es ist sehr, sehr erschreckend, und die machen ungeschoren weiter am Ende, ne? Weil es wird weiter, dieses Webcam-Geschäft wird immer größer, immer größer. Die ziehen sich dann immer mehr Leute auch mit dazu, die helfen können. Die sind dann am Ende mit einer Frau auch vernetzt, die in deren Konstrukt mitarbeitet. Die ist wiederum mit diesem Miss World, mit diesem Schönheitswettbewerb in Kontakt und so. Und darüber holen die sich auch wieder junge Frauen und Models. Also die haben überall ihre kleinen Spinnenarme und machen halt wirklich weiter. So. Und auf dem Höhepunkt dieses Geschäfts, so haben die beiden Brüder dann später berichtet, arbeiteten 75 Frauen für sie. Andrew gibt an, dass sich über 30 Frauen seinen Namen tätowieren ließen, damit er sozusagen seinen Besitz an denen ausdrücken kann. Und manche Frauen hat er eingespeichert, zum Beispiel in seinem Handy unter den Namen Jackass, Useless, Crazy Bitch. Na, also nur damit wir einmal wissen, wie er eigentlich Frauen sieht. Und dann würde ich jetzt gerne noch einmal schnell auf das, was wir jetzt eigentlich alle kennen, zu sprechen kommen, nämlich das Geschäftsmodell, was sie dann weiter darauf gegründet haben, bevor es dann eigentlich nicht mehr so rosig läuft. Ich bin schon so gespannt auf Redis Teil. Aber einmal schnell, damit wir das alle verstehen, weil ich wusste das zum Beispiel vorher, ich habe das immer gelesen und dachte mir so, boah, worüber reden die? Jetzt weiß ich's und ich werde es euch erklären. Nämlich im nächsten Step eigentlich. Also wir haben dieses Riesenimperium mit dem Webcam-Business und es läuft alles sehr, sehr gut. Und all das, den Einfluss vor allem der beiden, der verlagert sich dann am Ende vollständig ins Internet. Besonders Andrew Tate hat nämlich sehr schnell verstanden, wie Social Media funktioniert und wie das System Aufmerksamkeit funktioniert. Kurze Clips, zugespitzte Aussagen, maximaler Widerspruch, hoher Wiedererkennungswert. Er baut eine Person auf, die sich an junge Männer richtet, die Orientierung, Status und Erfolg suchen. Er spricht über Geld, Männlichkeit, Disziplin, Macht und Selbstoptimierung. Aber immer in so einer richtig krass aggressiven und hierarchischen Sprache. Ja, also zum Beispiel einer, habe ich mir dann angeguckt, um einmal zu verstehen, wo wir hier anfangen, einer seiner ersten viralen Hits beginnt mit einer Reihe von Sticheleien gegen Star Wars. Also der polarisiert immer mit Themen, fängt er an, die, wo er weiß, dass die beliebt sind. Fast jeder mag Star Wars und es gibt ultra viele Star Wars Fans. Klar geht er darauf ein. Und sagt sowas wie, jeder, der jemals Star Wars gesehen hat, ist battlearm, schreibt er dann. Schon ein Star Wars Trailer kann dich obdachlos machen, auf der Straße mit AIDS. Wo du so denkst, was ist das für eine Aussage?
Ja, das ist ganz komisch.
Ja, ganz wild. Dann verhöhnt er natürlich auch Vegetarier. Er schreibt sowas wie, die Seelen toter Tiere treiben meinen riesigen Schwanz an. Er ja, spricht über Liebhaber der japanischen Küche, schreibt sowas wie, wisst ihr, wer Sushi ist? Kleine Sojajungs, kleine Demokraten und Menschen, die stilles Wasser trinken. Es ist so random. Und schreibt, hast du Angst vor Blasen, du kleine Schlampe? So. Seine Fans, da gibt es auch eine Netflix-Doku, die ich euch ans Herz legen kann, die sind bekannt als die Manosphere. Also, ja, sehr toxische Männer, ich komme gleich darauf zu sprechen, aber die sehen in ihm natürlich nicht nur Unterhaltung, sondern auch Inspiration. Und das ist eigentlich der Punkt, wo es gefährlich wird, um hier schon mal meine Meinung vorwegzunehmen. Weil die Leute denken, der ist wirklich so der Inbegriff des perfekten Mannes, was er halt einfach nicht ist. Ja? Er sagt zum Beispiel auch so Sachen wie, Depressionen sind nicht real und rät dann Betroffenen, mit dem Jammern aufzuhören und stattdessen Sport zu treiben. Und junge Männer, die sich davon ermutigt fühlen, die finden das natürlich so aufrüttelnd und toll und fangen halt an, das nachzumachen. Ne? Und der Grund, warum Feministinnen Männer für Versager halten, dass die einzigen Männer, die sich mit Feministinnen abgeben, eben Versager sind, sagt er dann dazu. Und das ist eben das, was natürlich dann wie so ein Schneeball losgetreten wird. Andere Männer vertreten das dann auch, glauben das auch und so werden halt ganz, ganz viele im Kollektiv Frauen gehasst. Er traut sich natürlich auch Dinge anzusprechen, die vielleicht eine Grundwahrheit haben. Irgendwas in der Gesellschaft läuft nicht gut oder so. Aber dann nimmt er das, um das auf die Frauen vor allem zu schieben und zu sagen, ey, daran sind die Frauen schuld und so. Und diese toxischen Männer nehmen das natürlich an. Und genau hier wird es halt sehr, sehr gefährlich. Andrew verkauft in dem Moment nicht nur eine Meinung, sondern eine ganze Identität. Seine Person ist die des Top G. Heißt so viel wie, er ist überlegen, er ist unantastbar, er ist reich, dominant, emotional unverwundbar. Und diese Figur des Top G, die ist nicht einfach nur ein Charakter, den er nebenbei spielt, sondern der Kern seiner Marke am Ende. Er inszeniert sich als Mann, der den Code des Lebens verstanden hat, während alle anderen angeblich noch schlafen. Für viele junge Männer wirkt das wie eine Antwort auf Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und das Gefühl, in einer Welt ohne klareren Regeln festzustecken. Und genau hier, das ist eben das Problem. Dadurch, dass wenn die Gesellschaft Probleme hat oder wenn irgendwas nicht richtig läuft, greift er genau da rein, wie so eine Biene in so ein Nest quasi und weiß genau, dass er da seine Zielgruppe halt krass mit anspricht, weil er halt nicht nur diese Luxusperson verkörpert, sondern oder beide ja, aber hauptsächlich ist es eben Andrew, sondern Disziplin, Erfolg, Härte und Unabhängigkeit. Und das klingt am Anfang so ein bisschen wie so ein Mindset-Coaching, aber am Ende ist das super aggressiv und deswegen so gefährlich, weil es eben nicht um so eine gute, gesunde Entwicklung geht, wo man sich irgendwie zu einem besseren Selbst machen kann, sondern es geht ja eigentlich um Überlegenheit, um wie bin ich der beste Mensch und vor allem einer Frau überlegen. Und genau das unterrichtet er sozusagen auch. Also die Tate-Brüder haben dann irgendwann die Hustlers University gegründet. Eine Online-Lernplattform, die man für knapp $50 pro Monat eben, da kann man Mitglied werden und da soll man lernen, wie man Geld verdient. Etwa über E-Commerce, Affiliate-Marketing, Krypto oder andere digitale Methoden. Erstmal ja eigentlich ganz gut und sehr dem Zeitgeist angesprochen irgendwie. Aber der Inhalt ist gar nicht das Eigentliche, sondern die Struktur. Immer wieder wird auch darüber berichtet, wie die auf Empfehlungsmarketing setzen, also ein klassisches Schneeballsystem eigentlich. Die Leute müssen einander anwerben, empfehlen und so kommen natürlich sukzessive mehr und mehr und mehr User, die sich dann halt eben die Sachen angucken können und die Tate-Brüder halt immer reicher dadurch werden und ihre Reichweite auch steigern, weil die natürlich über Social Media immer wieder weiter empfohlen werden. Und so verdienen die jährlich zig Millionen Dollar. Also das ist unfassbar viel Geld schon nur dadurch. Er hat dann daraufhin auch im Podcast Tate Speech gegründet, eine Online-Show, Tate Confidential. Also das muss man ihm lassen. Er ist nicht blöd und sehr geschäftstüchtig und weiß, wie er das machen kann. Und dann hat er irgendwann in dieser Hustlers University angefangen, seine ja, oder die Frauen, die sich gegen ihn gewehrt haben, offiziell oder ganz offen zu verhöhnen. In einem Interview hat er sich dann an eine Frau gewandt, die sich eben gegen ihn gewehrt hat und hat gesagt, ich habe dich nur wegen des Geldes behalten. Du warst nichts Besonderes, aber du hast mir genug eingebracht. Du hast das Leder in den Ferrari gesteckt, du Schlampe. Und jetzt sitzt du da und bist pleite wie ein Witz. Und ich bin immer noch frei. Das erwähne ich deswegen, weil er natürlich, während er sozusagen immer Stufe für Stufe weiter hochgekraxelt ist und sich Leute, die sich ihm in den Weg gestellt haben, halt einfach so wie so weggeschnipst, wie so kleine Fliegen. Und so hat er dann weitergemacht. Und genau das, was er dann öffentlich den Frauen auch irgendwie entgegengebracht hat, hat er dann in einem der wichtigsten Projekte an andere Männer weitergegeben, nämlich der War Room, also auf Deutsch der Kriegsraum. Das ist ein weiteres Online-Netzwerk und da kann man auch wieder gegen Gebühr, die nicht gerade wenig ist, verspricht er den Usern, wie er aus denen einen, ja, oder wie er sie aus der Gefangenschaft befreit, wie der moderne Mann aus gesellschaftlich bedingter Gefangenschaft eben befreit werden kann. Komplett gaga. Und da gibt es einige Tutorials zum Beispiel, die Tate dann schon als seinen Doktortitel kurz Pimping Host Degree bezeichnet. Da lernt man, wie man Frauen für die sexuelle Sklaverei rekrutiert. Also genau das, was ich eben im Intro auch schon beschrieben habe. Er bringt anderen Männern bei, wie man zum Zuhälter wird und wie man sich Frauen besorgt, die man dann sozusagen ausbeutet. Und das preist er selber auch immer wieder an als das mächtigste Männernetzwerk der Welt. Aber am Ende ist es eigentlich, sind es Gruppenchats, wo Männer sich untereinander austauschen, wie man die Frauen ausbeuten kann. Und dann gibt es wirklich Leute, die darüber auch berichten, dass sie das mit über 100 Mädchen zum Beispiel gemacht haben und sich Tipps geben, wie man noch besser werden kann und sowas alles. Also es ist komplett schlimm. Die kriegen beigebracht, wie man Frauen formt, wie man sie abweist, um die dann so gefügig zu machen, dass man vielleicht eine Gegenleistung irgendwie von denen fordert, beziehungsweise denen Kaffee oder Schokolade kauft, damit die sich irgendwie freuen. Es ist komplett ekelhaft. Also wenn man da einmal so richtig eintaucht und sich die Nachrichten auch durchliest, da wird einem anders, weil man einfach nicht verstehen will. Also ich will es nicht verstehen, wie Männer untereinander dann über Frauen reden. Es ist so ekelhaft. Ja, und er erzählt zum Beispiel auch, das habe ich mir auch angeguckt, in so einem Video, da geht es um die Grundzüge des Zuhältertums. Da liegt er mit einer Machete in der Hand auf dem Bett und sagt sowas wie Machete raus, rein damit ins Gesicht, dann pack sie am Hals. Und dann irgendwie die Machete liegt auf dem Boden, ihre Höschen sind ganz nass, dann fickst du sie. So läuft das, Schlag, Schlag, Pack, Wirk, halt die Klappe, Schlampe, Sex.
Allein die Tatsache, dass er glaubt, dass Gewalt und Macheten und dass er, wenn er dann da liegt und diese Gewalttätigkeit, dass das Frauen so anmacht, dass sie ein nasses Höschen bekommen. Ich meine, das ist ja schon so ein verschobenes, falsches Weltbild. Das ist einfach nur ekelhaft.
Komplett. Es ist, vor allem finde ich es am allerschlimmsten eigentlich daran, dass andere Männer da so empfänglich für sind und sich das beibringen lassen. Die werden dann auch, also die himmeln die Leute, die vor allem, also Andrew und Tristan, die natürlich mit anderen Mitarbeitern da diese Kriegsräume verwalten, die nennen sich dann auch Kriegsraumgeneräle und so. Also es ist komplett irre. Man will das eigentlich gar nicht wahrhaben, weil es so erschreckend ist, wie einfach, es gibt Online-Tutorials, so kann man es ja vereinfacht sagen, wie Männern beigebracht wird, Frauen abhängig zu machen und dann Geld mit denen einzunehmen, dass die Sex haben mit anderen Leuten oder sich irgendwie online verkaufen müssen. Und das ist natürlich, treiben die das so ein bisschen auch auf die Spitze, die beiden Tate-Brüder, ne? Also die haben dann auch immer so Gipfeltreffen, wo dann wirklich alle Mitglieder aus diesen War-Rooms aus aller Welt sich irgendwo treffen. Es gab zum Beispiel ein Treffen in Los Angeles, dann haben sie irgendwie da Zigarre geraucht und keine Ahnung was und sich so als die Big Babus da alle hingestellt und wirklich darüber gesprochen, wie man Frauen ausnutzt. Und die Tutorials oder diese Gruppentreffen heißen dann Zauberwirken und Sexualmagie oder beste Steaks vom Weiderin perfekt gegrillt, edler Whisky und rauchende kubanische Empalador-Zigarren. Also weißt du, das hat alles so schöne, sexy Titel, aber die sind halt eigentlich ganz, ganz, ganz schlimm. Und dabei tauschen die auch immer wieder Belege aus, welche Frauen sie wo, wann, wie irgendwie umworben haben. Es gibt immer wieder Fotos von diesen Frauen. Sie schreiben auch, überall wimmelt es von 16-jährigen Schlampen, mehr Mädchen, mehr Geld und so. Es macht einen so Es macht einem so ein ekliges Gefühl im ganzen Körper, wie dann auch Männer. Es gibt zum Beispiel einen Texaner, der dann auch berichtet hat, dass er ein sechsstelliges Einkommen erzielt, während seine Freundin 13 Stunden am Stück streamen muss. Hat dann ein Foto von ihr gepostet, wie sie in so einem schmuddeligen Arbeitsraum über einem Hocker gebeugt sitzt. Neben ihrem Tisch gibt's Gleitgel, Feuchttücher und Sexspielzeug. Und er rühmt sich damit, dass sie da eben für ihn ackert und er die Kohle verdient. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so wie ich, wie kann das sein in der heutigen Zeit, gerade auch nach MeToo und sowas alles? Es gab natürlich immer wieder Kritik und es gab kleine Knackpunkte, da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Aber immer wieder haben sie sich da irgendwie so rausgewieselt und haben weitergemacht damit und es läuft und läuft und läuft. Die verdienen da einen Heiden Kohle mit und denen ist eigentlich im Prinzip die Kritik scheißegal. Und sie entkommen eigentlich die komplette Zeit, entkommen sie den Gesetzen. Wie gesagt, wir befinden uns hier immer noch in Rumänien, wo die machen können, was sie wollen. Aber dann, während all der Zeit, während die weiter ihr Business aufbauen, aber die Kritik auch immer größer wird, sie auch teilweise schon von Social-Media-Plattformen gesperrt wurden in der Vergangenheit, ja, beginnen auch die juristischen Vorwürfe immer größer zu werden. Zum Beispiel 2015, als schon die ersten Vorwürfe in Großbritannien halt eben laut wurden, das habe ich ja eben schon gesagt, Vergewaltigung, stand im Raum. Und dann werden die beiden Brüder 2022 festgenommen. Die Vorwürfe damals, Menschenhandel, Vergewaltigung, organisierte Ausbeutung von Frauen. Und eigentlich beginnt da die Geschichte so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen von den beiden. Es ist nicht mehr nur der Erfolg und dieses so, sie werden angehimmelt, bedingungslos von all den Männern und können machen und tun, was sie wollen, sondern es sind Verfahren, Reisebeschränkungen, kurzzeitige Festnahmen, weitere Anklageschriften und immer wieder mehr Probleme. Und die Lage eskaliert und eskaliert und eskaliert. Und das ist das, worauf ich mich jetzt sehr, sehr freue, auf Redis Teil, weil ich hatte gerade bei mir so ein bisschen den Eindruck, man hat fast schon so eine Hoffnungslosigkeit, weil die tun und machen können, was sie wollen und damit auch noch so erfolgreich sind. Aber dieser Punkt, der kippt. Und jetzt kommt Fredi.
Also, in einer im Juni eingereichten Anklageschrift beschuldigten rumänische Staatsanwälte Andrew Tate und seinem Bruder Tristan der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Menschenhandels mit 7 Frauen für ihr Pornogeschäft. Ne? Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, Webcam-Girl zu sein, ist nicht illegal. Aber laut der Times vorliegenden Anklageschrift gaukelten die Tates den Frauen vor, in festen Beziehungen zu sein und zwangen sie anschließend zur Erstellung von sexuellen Inhalten, die online verbreitet wurden. Und das ist natürlich strafbar, genauso wie Andrew Tate beschuldigt wird, eine Frau 2-mal vergewaltigt zu haben. Und in Großbritannien, wie Nina auch schon sagte, laufen parallel Ermittlungen. Wir sind im Dezember 2022, die Verhaftung. Dann kam die Anklage im Sommer 2023, die Loverboy-Methode, der Umzug nach Rumänien 2015. So ist ja das Geschäftsmodell entstanden, wie Nina uns ja gerade erzählt hat. Und das haben wir jetzt alles. Aber was noch ganz wichtig ist, ist das, was da parallel dazu lief. Weil es gab auch andere Frauen, andere Vorwürfe, Sachen, die es nie groß in die Erzählung geschafft haben. Einfach, weil ihnen lange keiner zugehört hat. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen vorne anfangen, weil die früheste bekannte Schilderung, die wir kennen, stammt aus dem Jahr 2013. Öffentlich wurde die aber erst vor 2 Jahren über die BBC. Eine Frau, die anonym unter dem Namen Anna auftrat, erzählte da von einem Abend mit Andrew Tate, er soll sie gewürgt und bedroht haben. Und das liegt 2 Jahre vor den ersten polizeilichen Ermittlungen. Also quasi der früheste Baustein von etwas, das sich dann auch in dieser New Yorker Recherche, über die wir gesprochen haben, von Heidi Blake, das ist ihr frühester Baustein quasi, wie sie damit angefangen hat. Und dann 2025 die erste britische Ermittlung, die Nina ja schon erwähnt hat, die wird 2019 eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft spricht von einem Fünkchen Zweifel und dass es für eine Anklage nicht gereicht habe. Und merkt euch das, weil ehrlich gesagt ist das ziemlich wichtig, denn genau das, also was 2019 nicht gereicht hat, kocht 2025 wieder hoch. Eine der Frauen, die damals aussagten, heißt Maya Navarro. Ihre Aussagen ist genau Teil dieser Akte. Was in Rumänien in den Jahren danach passierte, das hat Heidi Blake im Juni 2026 für den New Yorker eben ganz neu aufgerollt. Könnt euch diese Recherche gerne mal durchlesen. Die heißt Andrew Tate's Empire of Abuse. Und gestützt ist eben diese Recherche auf tausende private Nachrichten, versiegelten Ermittlungsakten. Und wir haben heute auch ganz viel darüber gesprochen. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr belastend. Und während sich quasi dieser Ruhm von Andrew Tate immer weiter wächst und immer größer wird und wie Nina auch schon sagte, man von dieser Hoffnungslosigkeit spricht, so nach Motto, wann passiert denn da endlich mal was, häufte sich parallel auch weitere öffentliche Vorwürfe. Zum Beispiel gibt es auch die YouTuberin Lauren Southern und sie hat eine Memoiren geschrieben und sie beschreibt einen Abend 2018 in Bukarest. Und dort soll Andrew Tate sie sexuell angegriffen haben und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt haben. Sein Anwalt weist das natürlich ganz entschieden zurück. Und was mich immer wieder stutzig gemacht hat, ist eine medizinische Feinheit, die mehrere Frauen immer wieder beschreiben. Und mehrere Frauen, die sich nicht kennen, in verschiedenen Ländern, haben über die Jahre halt eben ihre Geschichte erzählt. Und sie beschreiben ganz unabhängig voneinander, dass sie punktförmige Blutungen in dem Bereich der Augen hatten. Und das ist übrigens, diese punktförmigen Blutungen in den Augen, ist ein ganz, ganz typisches Zeichen für starken Druck im Kopf, der eben durchs Würgen entsteht. Und dieses Detail taucht schon 2014 in den ersten Polizeiaussagen auf, auch in den letzten Aussagen. Also das ist wirklich etwas, was sich bei allen Frauen komplett durchzieht. Es ist also quasi kein Einzelfall, sondern ein Muster. Und was auch noch ganz wichtig ist, nach der großen Verhaftung 2022 soll Andrew Tate versucht haben, aktiv auf die Beweislage Einfluss zu nehmen und mutmaßliche Opfer seien unter Druck gesetzt worden, Verteidigungsvideos für ihn aufzunehmen. Also er hatte die Frauen auch so krass im Griff, dass dann andere Frauen Verteidigungsvideos aufgenommen haben, so eben wie mit diesem Gürtel, Nina, was du ja auch vorhin erzählt hast, so nach dem Motto, ja guck mal, ich wollte das ja eigentlich, haben dann auch so gezielte Rufmordkampagnen gegen die Frauen geführt, die sich getraut haben, auszusprechen. Es gibt sogar Hinweise auf Schweigegeld, aber auch das bestreiten die Brüder natürlich. Und die Reaktion der Brüder auf alles, auf diese ganzen Vorwürfe, bis heute dieselbe. Sie bestreiten sämtliche Vorwürfe und verpacken das Ganze in eine Erzählung, naja, wie Nina auch meinte, in die Matrix-Erzählung, eine angebliche Verschwörung aus Feministinnen, Medien und Behörden. Das ist übrigens ökonomisch ziemlich clever, wenn man darüber nachdenkt, dass jede neue Anklage lässt sich als weiterer Beweis für diese Verschwörung verkaufen, ne? Es bindet quasi jede Anklage, alles, was rauskommt, ist immer nur wieder ein Beweis dafür, schaut her, die Matrix ist gegen uns. Und er bindet damit seine Fangemeinde nur noch enger an sich. Und das ist richtig smart gemacht.
Ja, weil die im Prinzip eigentlich auch schon wieder, so wie in allem anderen, in dieses Nest reinpieken und sagen, hier ist eine Riesenverschwörung, die ganze Welt sozusagen läuft nicht richtig und wir sind Opfer. Und so holen die sich ja immer mehr Leute ins Netz. Ich habe auch gerade eben drüber nachgedacht, der hat sich doch auch damals, als diese ganzen Epstein-Sachen, ne, und so schließt sich auch der Kreis dazu wieder, hat Andrew Tate sich geäußert, als das rauskam, was da alles passiert sein muss bei den Epstein-Files. Und da hat er gesagt, also er hat gepostet, Frauen sind zu solchen verlogenen Huren geworden, dass man keine dieser unbegründeten Behauptungen ernst nehmen kann. Also auch das, er nimmt dann wieder aktuelle Geschehnisse, wo offensichtlich ist, dass da was ganz gewaltig schiefläuft und dreht das wieder in eine komplett andere Richtung. So findet er auch immer wieder neue Anhänger.
Es ist auch so, es werden auch gleich noch sehr bekannte Namen auftauchen, die auch im Fall Jeffrey Epstein aufgetaucht sind. Also es ist irgendwie, ja, ein Zirkel, hat man so langsam das Gefühl. Also bevor wir zur juristischen Eskalation kommen, noch ein Name, der zeigt eigentlich ziemlich gut, worauf sich die Dezember-Razzia 2022 bezieht oder stützte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Iasmina oder Jasmina Penkov ausgesprochen wird, eine ehemalige Psychologiestudentin aus Rumänien, die Andrew Tate 2021 kennenlernte. Und diese Recherche, diese investigative Recherche von Heidi Blake rekonstruiert diesen Fall anhand interner Chats ziemlich genau. Und Penkov zieht in eine Art WG, in die Villa 67, zusammen mit einer anderen Frau, mit Beatrice Angel. Und Schritt für Schritt wird sie isoliert von Familie, von Freunden, von außerhalb dieses Hauses. Und ein Satz aus den Chats bringt das ziemlich genau auf den Punkt: Wenn es keinen Abschied gäbe, gäbe es nur Gehorsam. Und Penkovs Fall ist übrigens nur einer von ganz, ganz vielen, die in die Ermittlungsakten einfließen. Und er zeigt eben genau diese Loverboy-Methode, von der Nina erzählt hat. Und dass das halt eben kein Einzelfall war bei Herr Ruskova, über die wir ganz viel gesprochen haben, sondern ein System, das sich immer und immer wiederholt. Und was ganz viele nicht wissen, diese große Razzia im Dezember war gar nicht der Anfang der Ermittlungen. Im April 2022, also 8 Monate vorher, gab es schon erste Polizeiaktionen, ausgelöst durch eine junge Amerikanerin, die Tristan nach Rumänien gelockt hatte. Und die schickte Hilferufe zurück in die USA. Sinngemäß schrieb sie, diese Typen sind wirklich gefährlich, die handeln mit Frauen. Und das ist der Moment, in dem die rumänischen Behörden zum ersten Mal einschreiten. Also sie ist quasi darauf reingefallen, ist dahin gefahren und hat dann gemerkt, ach du Scheiße, das, was hier passiert, ist Menschenhandel und hier passiert Frauen was ganz, ganz Schlimmes und hat dann um Hilfe gerufen. Und was auch noch wichtig war, das hattest du ja auch gesagt, Nina, es waren nie nur die zwei Brüder. Die Anklage richtet sich auch an eine Frau namens Georgiana Nachel und einen Mann, der in den Akten nur als Radu auftaucht. Also es ist ein kleines Netzwerk, es ist kein Zwei-Mann-Betrieb. Mich wundert es schon wieder nicht, dass hier eine Frau mit dabei ist, die Georgiana, die dann wahrscheinlich auch geholfen hat, diese Frauen zu rekrutieren, in dieses Spinnennetz reinzuholen. Und die rumänischen Ermittlungen sprechen mittlerweile von mindestens 35 mutmaßlichen Opfern und darunter eben auch Minderjährige. Und das, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, es ist alles ganz, ganz, ganz schrecklich. Und es folgte damals dann die Untersuchungshaft, die wurde dann 2023 schrittweise gelockert. Es gab erst Hausarrest, dann gab es Reisebeschränkungen innerhalb von Rumäniens. Und dann 2024 gab es eine juristische Wendung. Der rumänische Richter entscheidet, Verfahrensfehler der Staatsanwaltschaft machen diesen Prozess zunichte. Das Ding muss ganz neu aufgerollt werden. Und seitdem läuft eine zweite strafrechtliche Ermittlung in Rumänien. Und übrigens im Mai diesen Jahres kamen dort noch zusätzliche Vorwürfe der Volksverhetzung hinzu. Und dann wird es richtig spannend, finde ich, weil, ihr wisst ja alle, 2024 gab es die US-Wahl. Das Team witterte damals seine Chance. Also das Team, sage ich jetzt mal, von um Donald Trump herum und um die Tate-Brüder, weil Andrew Tate knüpfte Kontakte zu Barron Trump. Und in den Wochen vor der Wahl verbreitete er massenhaft Pro-Trump-Propaganda und er mobilisierte so viele junge Männer, dass Kamala Harris ihn später in ihrem Buch als einen der Gründe nennt, warum sie junge männliche Wähler verloren hat und warum sie nicht gewonnen hat und warum Donald Trump gewonnen hat. Also weil Andrew Tate mit seinem ganzen Internetruhm und seinem ganzen Frauenhass da komplett drauf eingestiegen ist und scheinbar ja so viele Menschen ihm folgen und das Ganze geglaubt haben, dass das ein Grund, dass Kamala Harris selber sagt, das ist ein Grund, warum sie nicht gewonnen hat. Finde ich wirklich Wahnsinn. Und nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses postete Andrew Tate damals auch auf X, das Patriarchat ist zurück. Und nach der Amtseinführung legte er noch nach, the Tates will be free, Trump is the president. Also die Tates dieser Welt werden frei sein, Trump ist Präsident. Nina zeigt mir nur gerade einen völligen Vogel und sagt, das ist doch einfach alles. Ich glaube, ich bin gerade auch ein bisschen sprachlos, ne?
Ja, also irgendwie wundert es mich schon wieder nicht, dass genau diese Menschen sich schon wieder so zusammengetan haben, ne? Weil am Ende, so schlimm es ist, die sind ja alle ein Schlag. Also wir reden hier von Donald Trump und den Tates und ich finde, ja, I don't know. Also ich bin immer wieder sprachlos, dass irgendwie gefühlt die Welt dabei zusieht, wie die zwei da machen können und tun können, was sie wollen, über Jahrzehnte. Also ich bin ja froh, dass es jetzt gerade, und das ist ja auch der Anlass, warum wir die Folge jetzt machen, dass aktuell diese Verhaftung läuft und die sitzen im Knast und auch Donald Trump hat sich ja jetzt irgendwie so öffentlich zumindest abgewendet. Also das hat ja auch wieder, nimmt ja wieder eine andere Kehrtwende, aber trotzdem finde ich, bis zu diesem Punkt, wo wir uns gerade befinden, macht es mich sprachlos.
Und dieses Abwenden, das war definitiv nicht immer so, weil es gibt, also wir haben ja gesagt, die sind in Rumänien und die haben ein Ausreiseverbot. So, dann hat sich das ja geändert. Und warum hat sich das geändert? Unter Druck der USA. Also man weiß mittlerweile ziemlich genau, dass ein Sondergesandter der US-Regierung in München bei der Sicherheitskonferenz mit dem rumänischen Außenminister gesprochen hat und kurz danach, ganz zufällig, räumten rumänische Ermittler bei den Tate-Anwälten ein, das, was die Amerikaner eigentlich wollten, also die Antwort, die Aufhebung des Reiseverbots. Und nur ganz wenige Tage später, nachdem die sich dann da in München unterhalten haben, saßen die Brüder im Flugzeug nach Florida Und natürlich, der Sondergesandte der US-Regierung bestreitet das natürlich alles. Er sagt, ja, es gab dieses Gespräch, aber das sei ja nicht als Druckversuch zu verstehen, sondern das war ja einfach ein ganz normales Gespräch. Und daraufhin sind die beiden halt einfach, ja, hat Rumänien entschieden, das so zu handhaben. Damit hat Amerika aber eigentlich gar nichts zu tun. Also es ist einfach wirklich lächerlich. Und dann Andrew Tate in dem Moment, wo er auf amerikanischem Boden steht, sagt er endlich frei. Und seine Version der Geschichte, ich meine, ihr kennt es schon, die eines zu Unrecht verfolgten, unschuldigen Mannes. Seitdem sind die Brüder quer um die Welt gereist. Rumänien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate. Und sie sind immer wieder raus, wieder rein. Dazwischen waren sie auf den Bahamas, in Kasachstan, Hongkong. Und immer wieder waren sie in irgendwelchen schönen, teuren Hotels, haben sich dort gepostet. Und der Fall in Rumänien ist tatsächlich in Stocken geraten. Die Beweismittel sind weiter unter Verschluss. Und trotzdem wirkt Andrew bei diesem Ganzen ziemlich gelangweilt. Er twitterte ernsthaft, ich vermisse den Menschenhandel. Die Emotionen hätten hochgekocht, schrieb er dann. Und seitdem jage er nur noch das Dopamin. Also der Typ hat, was du auch gesagt hast, früher aus der Kindheit, der ist anscheinend sehr schnell gelangweilt und er braucht das Illegale für seinen privaten Kick. Seine Online-Aussagen werden auch in dieser Zeit immer extremer. Auf die Veröffentlichung der Epstein-Akten reagiert er mit offener Verachtung für die Frauen, die darin vorkommen. Er greift zur Theorie von großem Bevölkerungsaustausch. Ausgerechnet er, mit seiner eigenen gemischten Herkunft übrigens, ne? Er spricht vom Westen, der zusammenbreche, weil er voller Verräter sei, von weißen Menschen, die um ihre eigene Auslöschung betteln. Also es wird immer wilder, er verstrickt sich immer mehr in diesen krassen Verschwörungstheorien. Und dieses Thema, dass die Trump-Regierung eine entscheidende Rolle bei der Freilassung der Brüder aus Rumänien spielte, ist tatsächlich auch kein Zufall. Also der Höhepunkt, ich muss sagen, diese Freilassung ist der Höhepunkt jahrelanger Bemühungen von Andrew Tate. Der hat nämlich im Vorfeld natürlich jahrelang Allianzen geschmiedet mit Beratern und Familienmitgliedern von Trump. Barron Trump eingeschlossen, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass die doch ziemlich, ziemlich eng verbandelt waren. Als er in den USA war und so gelangweilt war und dann diese ganzen Tiraden im Internet losgelassen hat, war es ja nicht so, als wäre er untätig geblieben. Innerhalb weniger Tage wird Andrew Tate natürlich erneut beschuldigt, sexuelle Nötigung, Würgen, dieselbe Vorgehensweise, die zuvor schon zahlreiche andere Frauen beschrieben hatten. Und es geht um seine damalige Freundin Brianna bzw. Bree. Und sie verklagte ihn wegen eines Vorfalls im Beverly Hills Hotel. Parallel dazu bewegt sich auch der britische Fall wieder. 2025 wird die 2019 eingestellte Ermittlung gegen Andrew Tate neu aufgerollt. Befeuert auch, und das fand ich super spannend, durch die preisgekrönte Serie Adolescence, die ja die Rolle der Online-Manosphäre bei der Radikalisierung junger Männer thematisiert. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Serie Adolescence geschaut habt. Ich habe sie mir angeguckt. Das ist extrem bedrückend. Es geht darum, dass ein junger Teenager ein anderes junges Mädchen ersticht. Und es geht halt eben darum, Männlichkeit, auch im Jugendalter und eben um diese ganze Manosphäre. So. Und in dieser Serie wird explizit auf die Tate-Brüder verwiesen. The Andrew Tate-Stuff. Ja, und dadurch sind die wieder auf die Tate-Brüder aufmerksam geworden, was ich total krass finde. Und dann haben sie wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob die dann wieder angefangen haben zu ermitteln oder noch mal tiefer reingegangen sind. Fakt ist aber, dass dann auf einmal wieder es neue Anklagepunkte gibt, 38 Stück. Es gibt 4 neue Zeuginnen, die ausgesagt haben, diesmal in England. Und insgesamt stehen die Brüder damit jetzt vor 59 Anklagepunkten, verteilt auf 7 mutmaßlichen Opfern. Und allein auf Andrew entfallen 42 Anklagepunkte. 7 weitere Vergewaltigungsvorwürfe, 3 Fälle von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, 3 Fälle von Körperverletzung und, das muss man so ganz klar sagen, 19 Anklagepunkte wegen kinderpornografischen Materials und extremer Pornografie. Und ich will mir nicht vorstellen, was man unter extremer Pornografie, was man sich da und ich versuche es einfach, dieses Bild, dass es gar nicht in meinem Kopf hochkommt. Diese 19 Punkte betreffen nur Andrew, nicht Tristan. Tristan hat 17 Anklagepunkte, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und diese ganzen Taten sollen sich zwischen 2010 und 2017 ereignet haben und dann, da fehlen ja jetzt auch noch 10 Jahre, ich will gar nicht wissen, was sie dann noch in den 10 Jahren alles gemacht haben. Und am 18. Juli 2026, einem Samstag, schlagen dann US Marshals endlich zu. Sie nehmen Andrew und Tristan Tate in Miami fest. Und zwar direkt vor einer Bare-Knuckle-Boxing-Veranstaltung. Das bedeutet vor einer Boxveranstaltung, wo ohne Handschuhe gekämpft wird. Das ist extrem brutal, extrem gewalttätig. Das ist also Menschen, die da hingehen, Menschen, die an solchen, die dort kämpfen, das ist, ja, das ist krass. Das ist wie früher so Gladiatorenkämpfe, wo die einfach aufeinander losgehen und sich so dermaßen verdreschen. Und alleine das zu feiern, finde ich extrem schwierig. Also ich glaube auch einfach, der Kreis, der sich damit beschäftigen will, ist auch nicht ohne. Das meine ich. Das sind sehr gewaltbereite Menschen. Und Andrew Tate sollte das Ganze eigentlich mitmoderieren. Und dann gab es ja dieses Video von dieser Festnahme. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist nur so ein kleiner, nochmal so ein kleiner Side-Fact, ein Gedanke dazu. Das Video, da hatte er ja so ein lilanes Hemd an und so eine ganz enge Hose. Und ich fand es dann doch schon sehr problematisch, dass im Netz sich Menschen darüber lustig gemacht haben. Also das nicht darüber lustig gemacht haben, also weil was er anhatte, aber die haben das so auf die leichte Schippe genommen. Und dann gab es auch ganze Communities, die dann irgendwie da so Comedy-Videos draus gemacht haben über diese Verhaftung. Und ich dachte mir so, Leute, ich finde, klar sah der total beschissen aus bei der Verhaftung, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, was passiert ist. Und irgendwie konzentrieren sich gerade alle darum, dass er ein scheiß lilanes Hemd anhatte, was ja eigentlich egal sein sollte. Am Montag darauf, also am 20. Juli, war dann der erste kurze Auftritt vor Gericht. Und für die Verteidigung holen sich die Brüder danach übrigens sehr prominente Verstärkung. Eine Kanzlei aus Miami, gegründet vom inzwischen verstorbenen Staranwalt Roy Black. Und Black hatte übrigens einen sehr prominenten Klienten, Jeffrey Epstein. Klar, er war Teil des Verteidigerteams, das Epstein 2009 diesen krassen Deal beschert hat. Den haben sie sich jetzt also gekrallt, wahrscheinlich auch als die letzte Hoffnung, dass sie da irgendwie rauskommen. Rechtlich läuft der Fall jetzt über das US-britische Auslieferungsabkommen von 2007. Die USA haben seither fast jedem britischen Auslieferungsersuchen stattgegeben. Ein US-Richter prüft erstmal diese formalen Voraussetzungen und die eigentliche letzte Entscheidung liegt dann übrigens gar nicht beim Gericht, sondern beim US-Außenminister Marco Rubio. Und der könnte theoretisch dieses Ersuchen sogar noch ablehnen. Und genau hier will die Verteidigung ansetzen. Ihr Argument, es habe eine Abmachung zwischen britischen und rumänischen Behörden gegeben, keine Auslieferung zu beantragen, solange das Verfahren in Rumänien läuft. Tja, und er sagt natürlich auch, die Brüder seien keine Fluchtgefahr, weil ja parallel noch ein ziviles Verfahren in Florida läuft. Also, wo stehen wir jetzt ganz konkret? Die Brüder sitzen im Bundesgefängnis in Miami, das seit dem 18. Juli. Ihr Anwalt spricht von Einzelhaft, von schlechten Bedingungen, sogar davon, sie würden wie Jeffrey Epstein behandelt werden und seien in Gefahr. Am 27. Juli, dem Montag vor dieser Aufnahme, gab es einen Statustermin, bei dem der Zeitplan für das Auslieferungsverfahren festgelegt wurde. Eine mögliche Anhörung zur Freilassung auf die Kaution ist für den 13. August angesetzt und bis dahin bleiben beide in Haft. Und selbst ihr eigener Anwalt sagt, die Chancen auf eine Freilassung stehen sehr schlecht. Der ganze Auslieferungsprozess wird sich wahrscheinlich über Monate hinziehen. Und jetzt zur politischen Dimension, die gibt es nämlich tatsächlich noch. Die demokratische Kongressabgeordnete Ansari aus Arizona hat Ende Juli einen Brief an den Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses eine Untersuchung gefordert. Es geht um mögliche politische Einflussnahme im Falle Tates. Sie fordert, dass Barron Trump, der jüngste Sohn des Präsidenten, aussagen solle und dass er aussagen soll, ob er über mögliche Straftaten der Brüder gewusst habe. Ein Sprecher der Tate sagt natürlich, dass diese Verbindung zu Barron Trump eine Falschmeldung ist. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Weil wir ja schon auch durch diese Recherche sehen können, dass es dort eindeutig Verbindungen gab. Was mir aber ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass das eine journalistisch recherchierte Behauptung ist, ne? Gestützt auf den Quellen von Heidi Blake. Also es gibt keine Anklage in Richtung Barron Trump, kein Gerichtsurteil. Es gibt auch keine aktuell öffentlichen Beweise dafür, dass Barron Trump irgendwas Unrechtes getan hat, ne? Es ist einfach nur ein bisschen komisch, dass der da in diesem ganzen, ja, damit irgendwie so drin hängt, immer wieder erwähnt wird und das halt eben durch diese Verbindung von Andrew Tate und Barron Trump, die Wahl 2024 scheinbar so beeinflusst wurde. Das ist natürlich auffällig interessant. Was auch auffällig interessant ist, dass Tucker Carlson, Also es gibt so, ich werde jetzt einfach so ein paar Namen nennen, die mit den Tates ein bisschen zu tun hatten. Tucker Carlson lud Andrew Tate schon 2022 in seine Fox News Sendung ein, also quasi in einen richtigen Fernsehsender. Und nach der Verhaftung führte er dann sogar ein mehrstündiges und zwar ziemlich unkritisches Interview mit ihm. Elon Musk reaktivierte Tates gesperrten Ex-Account. Heute hat er dort rund 11 Millionen Follower. Also die Tate-Brüder wurden auf YouTube und so krass gesperrt. Also man findet keine Videos so. Und Elon Musk hat dann schon mal gesagt, nee, auf Ex kann er wieder seinen Scheiß von sich geben. Und Elon Musk verteidigt ihn übrigens bis heute öffentlich. Auch Vizepräsident J.D. Vance taucht in diesem Zusammenhang auf. Über seine Verbindung zum Investor Peter Thiel, über den wir unbedingt auch mal sprechen müssen, ist er mit der Plattform Rumble verknüpft. Rumble kannte ich vorher gar nicht. Und nachdem die Tate-Brüder auf YouTube gesperrt wurden, hatten sie einen Vertrag, der über $1 Million schwer war für Rumble, dass sie dort halt Inhalte posten. Und J.D. Vance folgt den Brüdern ganz zufällig auch heute auf X. Weitere Namen aus diesem Umfeld, die in diesen ganzen Recherchen aufgetaucht sind, ist der rechte Kommentator Mike Cernovich, der Verschwörungsblogger Jacob Wall, der langjährige Trump-Berater Roger Stone und der Aktivist Charlie Kirk. Alle vier haben sich öffentlich mit Andrew Tate solidarisiert und ihn in ihre Sendungen eingeladen. Und ich glaube, das erklärt ganz gut, warum Beobachter vielleicht sogar von einer Art politischen Schutzfunktion bei den Tate-Brüdern sprechen. Eine Schutzfunktion, die jetzt mit der Auslieferungsentscheidung sichtbar zu bröckeln beginnt. Das Weiße Haus sagt nämlich No zu den Tate-Brüdern, dass sie damit nichts zu tun haben. Und zum ersten Mal quasi seit Jahren lässt man die Tates offenbar allein. Was bleibt also, wenn man das alles zusammennimmt? Die Fanbase der Tate-Brüder ist trotz jahrelanger Plattformsperren erstaunlich und erschreckend stabil geblieben. Aber Beobachter wie der YouTuber Nathan Pope, den müsst ihr euch mal angucken, das ist ganz interessant, der berichtet seit Jahren über die Brüder und der sieht seit den jüngsten Verhaftungen dann doch einen spürbaren Rückgang bei der Fanbase. Und das ist aber es gibt einen Rückgang bei den Tates, aber die haben ja diese Manosphäre gegründet und da gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile andere Figuren. Das heißt, seine Fans wandern gar nicht aus dieser Manosphäre raus, sondern einfach zu weiteren Leuten. Und natürlich, der Rechtsstreit ist damit noch lange nicht entschieden und dieser Mythos des unangreifbaren Top G hat auf jeden Fall in diesem Sommer Risse bekommen. Aber ich meine, wir reden ja jetzt auch schon seit über einer Stunde hier drüber, deswegen, ich würde die Diskussion noch gar nicht so lange machen wollen. Aber es ist einfach, ich finde es so krass und es ist schon wieder so ein fucking Rabbit Hole an Missbrauch, an Frauenhass, an jungen Mädchen, an minderjährigen Mädchen, die vergewaltigt wurden, misshandelt wurden. Das macht mich so fertig und dass das schon wieder alles, worüber wir sprechen, auch mal so 20 Jahre zurückreicht. Und dass ich mir denke, es gibt's doch nicht. Also ich meine, Jeffrey Epstein, ich meine, hört das eigentlich irgendwann nochmal auf?
Ich habe genau die gleichen Gedanken. Es macht einen sauer und aber auch gleichzeitig so fassungslos, dass das überhaupt möglich ist, dass es so weit überhaupt kommen konnte, dass die so ungehindert einfach da ihr Imperium aufgebaut haben. Ich finde aber noch viel schlimmer, dass die so Anhänger finden mit ihrer krass antifeministischen und ja sehr toxischen Männlichkeit, dass da Frauen irgendwie in wieder so Patriarchate gesteckt werden und keiner dieser Männer offensichtlich hinterfragt das ja richtig. Aber klar, das, was wir eben schon gesagt haben, das ist halt kein Randphänomen, was irgendwie so ein bisschen daherschlägt, sondern das ist ein riesiges gesellschaftliches Ding einfach. Und die hauen genau da drauf, wo es gerade nicht gut läuft. Sei es jetzt irgendwie die Corona-Pandemie oder irgendwelche Anschläge, politischen Sachen. Die nehmen sich das, was in der Welt schief läuft und bauen darauf halt eben auf diesen Unsicherheiten, bauen die etwas auf. Und das hast du eben auch schon gesagt, Freddy. Die Leute, die dann da halt Anhänger sind, die haben krasses Gewaltpotenzial. Und da, es gibt Studien, die würden wir euch aber vielleicht dann eher bei Instagram einmal präsentieren als hier, die halt wirklich gerade die Anhänger der Tates mit krass gewalttätigen Taten irgendwie verbinden. Es gibt verschiedene Einstufungen auch von so toxischen Männern und so. Das ist super interessant, aber ich glaube, das würde hier krass den Rahmen sprengen. Also vielleicht machen wir euch da mal einen Infopost zu. Und ja, ich finde das, was du eben noch gesagt hast, Freddy, ganz spannend, dass der ja da die ganze Zeit so Verschwörungstheorien weiter verbreitet und sich immer so mehr oder weniger, gerade Andrew ja, als Opfer dasteht, stellen lässt oder selber darstellt. Der tweetet ja auch, ich weiß nicht, ob er es selber ist oder ob er Handlanger hat, die seinen Twitter-Account bedienen, aber er tweetet jedenfalls aus dem Gefängnis gerade und behauptet sowas wie, man wollte ihn mit dem Wasser da vergiften, er könnte das Wasser nicht trinken, er würde so schlecht behandelt werden und so. Also er versucht auch gerade da wieder so Mitleid zu bekommen und irgendwie darüber wieder Leute für sich zu gewinnen. Und du denkst dir einfach nur so, ey, also langsam reicht es doch jetzt mal. Deswegen, ich hoffe sehr, sehr, sehr doll, dass da jetzt endlich mal Gerechtigkeit irgendwie siegt und die beiden Männer vielleicht hoffentlich nach England ausgeliefert werden können und dass da dann tatsächlich der Prozess nicht einfach irgendwie wieder so, ja, im Sande verläuft schon fast und nichts passiert, sondern es ist ja offensichtlich, also es gibt so vieles, was da gerade auf dem Tisch liegt an Straftaten. Dementsprechend, wir beobachten das natürlich weiter für euch. Ich finde es krass, also ich glaube, wir hätten noch so viel länger darüber reden können hier heute. Ich habe teilweise in meinem Skript wirklich ganze Blöcke übersprungen, weil ich gemerkt habe, es ist super viel. Falls da etwas fehlt, was ihr euch jetzt gerne noch gewünscht hättet, dann schreibt uns gerne, lasst uns darüber diskutieren. Wir gehen voll gerne mit euch in den Austausch, weil es ist, wie Freddy eben schon gesagt hat, ein so tiefes Rabbit Hole. Also ich glaube, wir könnten da eine ganze Sonderepisode beziehungsweise eine ganze Sonderstaffel aus den Tate-Brüdern machen.
Definitiv, wobei ich dann auch schon wieder denke, man sollte denen gar nicht so viel noch mehr Raum geben. Aber es ist total wichtig, dass man das Ganze mal einordnet, weil ich finde, wie gesagt, in Social Media ist im Moment, die sind die so ein bisschen so, die Tate-Brüder, ja, also ich habe das Gefühl, es wird nicht immer die Ernsthaftigkeit transportiert zu dem, was die eigentlich gemacht haben. Und dann sitzen die ja dann auch in so Hochglanz-Interviews da, in Hochglanz-Podcasts, wo du denkst, wow, da sitzen ja auch Redakteure drum, dann geben die diese Scheiße von sich und keiner ordnet das ein. Das ist wirklich gefährlich. Ich finde es auch hochgradig interessant, dieses ganze Thema Manosphäre, wie ja auch im Moment junge Männer in der Jugend Probleme haben, sich selber zu finden, dass sie sagen, okay, was ist eigentlich heutzutage Männlichkeit? Früher war es so ganz hart, aber heute erwartet man von Männern, die müssen auch soft sein und emotional und Männer, ne, boys are allowed to cry und ich glaube, dass die so verloren sind, weil ganz viele so verloren sind und dass sie natürlich dann extrem anfällig für sowas sind, finde ich auch unglaublich spannend, wenn man sich jetzt mal die Gesellschaft anguckt und vielleicht kann man sich da auch noch eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmen, wenn man Söhne hat, dass man den einfach nochmal bestärkt in dem, wie sie sind und dass das richtig ist, denn damit die halt nicht auch auf solche Menschen reinfallen. Und genauso für die Töchter, ne? Also da merkt man auch einfach wieder, wie wichtig Selbstbewusstsein und Liebe aus dem Elternhaus ist, damit die einfach gar nicht das Gefühl haben, sie müssten auf sowas reinfallen. Und damit beenden wir, würde ich sagen, oder Nina? Diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Update. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin dran geblieben. Ihr fandet es genauso spannend wie ich auch diesen hochpolitischen Teil, weil das gehört ja irgendwie auch alles zusammen.
Genau.
Und damit würde ich sagen, hear you next week.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Dark Secrets. Die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt.